Dieser Podcast wird präsentiert von Oxygen at Work, dem Zürcher Startup, das Ihnen die Vorteile der Natur ins Büro bringt.
NZZ Akzent.
ISS crew craft is ready for undock monitoring.
Thank you, Rob. And we just heard some conversation between the crew on the International Space Station and the teams here.
Am 6. September teilt die NASA eindrückliche Bilder in einem weltweiten Stream.
We are continuing to be go for an undock in just under 2 minutes.
Man sieht die internationale Raumstation ISS und da, wie das Raumschiff Starliner von Boeing abdockt.
Separation confirmed. Starliner is now backing away from station and starting its return to Earth.
Dann sieht man, wie es abhebt, durchs dunkle All schwebt, auf seiner Reise zurück zur Erde. Und wir wissen, einige Stunden später wird das Raumschiff sicher in der Wüste von New Mexico landen. Es scheint soweit alles reibungslos, Christian, nur der Schein, der trügt hier ein bisschen.
Ja, tatsächlich. Auf den ersten Blick sieht das tatsächlich gut aus, wie das Raumschiff Starliner da abhebt von der Raumstation. Auch wie es in der Wüste landet, das sieht fast wie eine Bilderbuchlandung aus.
Ja.
Aber die Sache hatte einen Haken, und zwar ist das Raumschiff leer. Es ist ohne Besatzung zur Erde zurückgeflogen. Und das heißt, dass die beiden Astronauten jetzt statt der geplanten 8 Tage, 8 Monate auf der Internationalen Raumstation ISS bleiben müssen.
Der erste bemannte Testflug von Boeing ins All wurde zu einem kleinen Desaster. Wie die Astronauten damit umgehen, dass sie erst 2025 zurück zur Erde kehren können, erzählt Wissenschaftsredaktor Christian Speicher. Ich bin Marin Uder. Unglaubliche Vorstellung, so zurückgelassen zu werden im All. Kannst du mir erklären, Christian, wie die Astronauten in diese missliche Lage gekommen sind?
Ja, das kann schon passieren. Man muss sich klar machen, dass das jetzt kein Routineflug war. Das war ein Testflug. Das war das erste Mal, dass dieses Starliner-Raumschiff von Boeing zur ISS geflogen ist. Und man weiß von früheren ähnlichen Situationen, da kann immer mal was schiefgehen.
Ja.
Aber man muss schon sagen, dass jetzt die ganze Entwicklung des Starliner-Raumschiffs unter einem unglücklichen Stern gestanden hat. Das fing eigentlich schon 2014 an, als der Auftrag vergeben wurde. Boeing hat damals gleichzeitig mit SpaceX den Auftrag bekommen. Und eigentlich hätten die Raumschiffe 2017 das erste Mal fliegen sollen. Das hat sich aber alles verzögert. SpaceX konnte immerhin 2020 seinen ersten Testflug absolvieren. Und Boeing hat es bis heute nicht geschafft. Und auch der Testflug jetzt hätte eigentlich schon früher stattfinden sollen, aber er musste zweimal verschoben werden. Einmal unter anderem, weil kurz vor dem Start ein Heliumleck entdeckt worden war.
Okay. Aber dann kam doch endlich der erste bemannte Testflug von Boeing.
Go, ULA Safety Officer. Go, Vehicle System Engineer. Go.
Ja, am 5. Juni war es dann endlich soweit.
Flight Director.
Houston Flight is go.
Starliner.
Starliner, go.
Also wir befinden uns jetzt im Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida und man sieht das Raumschiff auf der Startrampe stehen und an Bord des Raumschiffs befinden sich die beiden NASA-Astronauten Butch Wilmore und Sonny Williams. Das sind beides Astronauten, die früher schon mal auf der Raumstation waren, beides sehr erfahrene Astronauten, die man auch bestimmt deswegen für diesen Testflug ausgewählt hat, weil man da erfahrene Astronauten braucht.
Arm Control.
Und man hört den letzten Austausch zwischen dem Kontrollraum und den Astronauten im Raumschiff. Man hört, wie eine Checkliste abgearbeitet wird, um zu gucken, ob alle Dinge okay sind und ob man ein grünes Licht für den Start geben kann.
Okay.
Go Starliner. Godspeed, Butch and Sonny.
Und dann kommt er auch wirklich der Start. Schon eindrücklich. Also wie lange sind denn die beiden unterwegs?
Eigentlich erstaunlich kurz. Die internationale Raumstation kreist in einer Höhe von 400 Kilometer um die Erde. Für den Flug brauchen die Astronauten nur einen Tag. Und dann, nach etwa einem Tag, kommen sie an und docken an der ISS an und betreten die internationale Raumstation.
Okay. Und diese beiden NASA-Astronauten, also die sind jetzt da angedockt, steigen aus auf die ISS. Und dann nach 8 Tagen hätten sie zurückkehren sollen.
Und daraus wurde dann nichts, weil man festgestellt hat, während des Fluges sind einem mehrere Probleme begegnet. Zum einen ist dieses Problem mit dem Heliumleck wieder aufgetreten. Es ist wieder Helium ausgetreten während dieses eintägigen Fluges. Mhm. Aber das größere Problem waren eigentlich Ausfälle von einigen der Triebwerke. Und diese Triebwerke sind sehr wichtig, einerseits um nachher wieder von der ISS wegzukommen und vor allem, um dann richtig in die Erdatmosphäre einzutauchen. Wenn man da nämlich unter dem falschen Winkel eintaucht, dann kann es passieren, dass das Raumschiff verglüht. Also nach den 8 Tagen war irgendwie klar, das Raumschiff wird jetzt erstmal nicht zurückfliegen. Mhm. Die NASA hat sich Zeit genommen, um zu untersuchen, was ist da jetzt tatsächlich passiert. Und die Entscheidung, die man nachher gefällt hat, ist, nein, die beiden bleiben da oben.
Ja.
Das Raumschiff wird unbemannt zur Erde zurückkehren. Und die beiden Astronauten werden später mit einem anderen Raumschiff zur Erde zurückfliegen.
Und damit sind wir eben bei dem Moment, was wir ganz am Anfang gesehen haben, auf den NASA-Bildern, wie der Starliner abdockt von der ISS, aber eben leer.
Ja, genau.
Ich würde gern verstehen, was das jetzt heißt für die beiden Astronauten, für Butch Wilmore und Sonny Williams. Mal so ganz praktisch, wie sieht es denn da drin aus in dieser Raumstation? Wie lebt man da?
Es ist nicht sehr komfortabel da oben. Die Raumstation ist zwar groß, aber es ist laut da drin, weil viele Instrumente laufen. Es rattert überall. Es gibt wirklich Krach und es ist eng. Man muss sich das so vorstellen, die Raumstation besteht aus verschiedenen Modulen. Die sind miteinander verbunden. Es gibt enge Gänge zwischen diesen Modulen. Das Ganze ist ziemlich verschachtelt. Mhm. Es gibt ein Wohnmodul, es gibt Werkstätten, es gibt so eine Art Küche, es gibt auch ein Bad. Das ist aber alles irgendwie sehr klein und nicht mit dem zu vergleichen, was wir auf der Erde haben. Also das ist kein Ferienaufenthalt im Weltraum. Mhm. Da muss man einige Einschränkungen in Kauf nehmen.
Ja. Okay, und die beiden sind aber nicht allein da oben?
Sie sind nicht alleine da oben. Insgesamt sind es 7 Astronauten, die dort oben sind. Und zum Teil sind es russische Astronauten und zum Teil amerikanische Astronauten.
Okay. Also und jetzt sind 2 weitere Astronauten unerwartet lange da, also anstatt 8 Tage 8 Monate mindestens. Wie sieht es mit der Versorgung aus? Reicht das?
Ja, da muss man sich, glaube ich, keine Gedanken drüber machen. Wasser ist ausreichend vorhanden auf der ISS. Teilweise kann man das Wasser auch selbst herstellen, zum Beispiel indem man Urin wieder aufbereitet. Auch Sauerstoff ist genug vorhanden, der wird auch teilweise an Bord hergestellt. Mhm. Nahrung ist vorhanden. Zum einen gibt es Notvorräte auf der ISS, die reichen für mehrere Wochen bis zu 2-3 Monaten. Und außerdem gibt es inzwischen Versorgungsraumschiffe, die man relativ schnell starten kann und mit neuen Lebensmitteln zur ISS schicken kann. Das heißt, sie müssen keinen Hunger da haben dort oben.
Okay. Und was isst man denn da oben?
Das ist gar nicht so verschieden von dem, was man hier isst, aber es ist alles so abgepackt, es ist teilweise dehydriert, es ist konzentrierte Nahrung, mhm. dass man mit möglichst wenig Gewicht möglichst viele Kalorien zu sich bekommt. Es ist keine Gourmetküche, man muss ja auch da Einschränkungen in Kauf nehmen.
Wir sind gleich zurück.
Pflanzen für eine bessere Luftqualität. Oxygen at Work macht's möglich. Durch wissenschaftlich fundierten Einsatz von Pflanzen schaffen sie ein attraktiveres und gesünderes Arbeitsumfeld. Das Team mit Expertise aus Projekten bei ABB, Microsoft und Co. kümmert sich von Design bis Pflege um alles, was Pflanzen betrifft. Lassen Sie sich auf oxygenatwork.ch inspirieren und kostenlos ein maßgeschneidertes Pflanzenkonzept erstellen.
Also sehr eng alles, so ein modulartiges, wabiges System, irgendwie, wo man durch Gänge kriechen muss. Es hat wenig Platz zum Bewegen. Wie können die beiden denn fit bleiben? Da oben.
Es gibt Trainingsgeräte auf der ISS. Es gibt unter anderem ein Laufband. Es gibt so einen Art Home-Trainer, auf dem sie trainieren können. Und das ist auch sehr wichtig, weil eines der größten Probleme in der Schwerelosigkeit ist, dass sich die Muskeln abbauen. Mhm. Das muss man sich so vorstellen. In der Schwerelosigkeit ist man gewichtslos. Das heißt, man braucht praktisch keine Muskeln, um sich fortzubewegen, keine Muskelkraft. Und wenn die Muskeln nicht trainiert werden, dann bauen sie sich ab.
Ja.
Und deswegen ist es vorgeschrieben, dass sie 2 Stunden pro Tag entweder auf das Laufrad oder auf das Fahrrad müssen.
Ja.
Und außerdem ist es auch deswegen wichtig, dass sie Sport treiben, weil das hilft auch der mentalen Gesundheit.
Ja, klar.
Das Schlimmste auf der internationalen Raumstation ist, wenn man nichts zu tun hat.
Mhm.
Deswegen Einerseits hilft der Sport und andererseits hilft, dass sie ein ganz dicht getaktetes Programm haben. Da wird teilweise minutenweise vorgeschrieben, wann sie essen, wann sie diese Arbeiten ausführen. Und Arbeiten gibt es auf der Internationalen Raumstation wirklich genug.
Was genau?
Es gibt immer Reparaturarbeiten. Ich habe vorhin mal erwähnt, diese Aufbereitungsanlage, um aus Urin Wasser zu machen, die war zum Beispiel defekt. Eine der Sachen, die die beiden machen mussten, war da eine Pumpe auswechseln.
Ja.
Aber es gibt auch haufenweise Experimente auf der Internationalen Raumstation. Und die müssen betreut werden. Und in dieses Programm sind die beiden jetzt voll und ganz eingebunden, dass sie einfach nichts zu tun haben, sondern dass sie dauernd beschäftigt sind.
Also gegen den Weltraumblues, so hast du es in deinem Artikel genannt.
Genau. Ja.
Also ich kann mir vorstellen, die Situation vor allem eben ist psychisch anspruchsvoll. Wie geht es Butch und Sunny denn mental, psychisch? Was weiß man da bis jetzt?
Ich glaube, es wäre falsch, sich vorzustellen, dass die jetzt am Verzweifeln sind dort oben.
Station, this is Houston. Are you ready for the event?
We are ready for the event.
Wie es den beiden geht, das erfährt man auch, wenn man sich die Pressekonferenz anschaut, die die beiden gegeben haben.
Butch, that's awesome. I hear you loud and clear as well.
Und man sieht da, wie die beiden nebeneinander stehen oder schweben vielmehr, wegen der Schwerelosigkeit. Und sie werden von Journalisten auf der Erde befragt.
Butch and Sunny, I'll toss it back to you first. So you can
das ist ein schönes Bild, wie Sunny da die Haare, die Locken, wie so Strahlen, Schlangenstrahlen eigentlich vom Kopf stehen.
Es gibt auch ein schönes Bild dann später, wo sich Butch praktisch auf den Kopf stellt und wo sie beide unterschiedliche Richtungen dort stehen. Das ist irgendwie sehr schön.
Und was erzählen Sie?
Humans in space. And it's a very risky business and things do not always turn out the way you want.
Der Butch Wilmore sagt dort, dass es gar keinen Sinn macht, zurückzuschauen und sich Gedanken darüber zu machen, was war oder was hätte sein können, sondern er schaut nach vorne und er sagt, jetzt geht es darum, das Beste aus dieser Situation zu machen und zu gucken, wie wir vorwärts kommen können.
90% of our training is preparing for the unexpected. And sometimes the actual unexpected goes beyond what you even think that could happen.
Und er hat auch gesagt, dass es eine der wichtigsten Eigenschaften eines Astronauten ist, Resilienz, also Widerstandsfähigkeit. Genau das ist, glaube ich, das, auf was es ankommt, dass man in Situationen, die neu sind, die unerwartet sind, dass man mit denen umgehen kann.
Things that I can't control, I'm not gonna fret over it. I mean, there's no benefit to it. At all.
Und das Extreme, das Risiko gehört auch so ein bisschen zu so einer Expedition wahrscheinlich dazu, auch das Unerwartete, oder darauf sind die beiden vorbereitet.
Gerade bei einem Testflug, da wird man genau auf das vorbereitet, weil so viele Sachen schiefgehen können, die man noch nie ausprobiert hat. Die beiden oder alle Astronauten, die zur Internationalen Raumstation fliegen, die werden darauf vorbereitet, dass Dinge passieren können, mit denen man nicht gerechnet hat. Das ist teilweise ein jahrelanger Prozess. Das ist überhaupt, wie sie Astronauten werden, müssen sie einem ganz harten Auswahlverfahren, müssen sie mitmachen. Und da achtet man auch drauf, dass die Leute psychisch stabil sind. Schon deswegen kann man sie, glaube ich, nicht mit uns jetzt vielleicht vergleichen. Für uns wäre es eine Katastrophe zu wissen, wir müssen jetzt 8 Monate dort oben bleiben. Aber für sie ist das, glaube ich, anders als Astronauten. Das ist ihr Job, das ist ihre Leidenschaft. Sie wollen eigentlich so lange wie möglich dort oben bleiben.
Also die beiden wirken mental wirklich fit. Aber was, wenn jetzt mal doch der Weltraumblues zuschlägt?
Zum einen sind sie nicht alleine dort oben, haben ihre Mitastronauten, teilweise eben Freunde. Und außerdem ist auch für eine psychologische Betreuung auf der Internationalen Raumstation gesorgt. Sie haben die Möglichkeit, alle 2 Wochen mit der Erde, mit einem Psychologen zu reden. Sie können täglich sich austauschen mit ihrer Familie. Sie können über Videocalls, über Social Media. Also sie sind nicht abgekoppelt von allem, was auf der Erde passiert. Das wirkt sicherlich diesem Weltraumblues entgegen.
Okay. Also sie sind gut versorgt. Es gibt ein Beschäftigungsprogramm. Sie haben soziale Kontakte sogar. Das heißt, das Hauptproblem, wenn ich es richtig verstehe, ist schon der dichte Stress da oben.
Ja, als sie angekommen sind, waren sie zu 9 auf der Internationalen Raumstation. Jetzt sind sie im Moment 12 Leute dort oben. Und ich habe das vorhin schon gesagt, das sind relativ beengte Verhältnisse. Es gibt zum Beispiel nur 6 richtige Schlafplätze. Diese Schlafplätze sind auch nicht komfortabel. Das sind vielleicht von der Größe einer Telefonkabine, wo ein Schlafsack und ein paar persönliche Utensilien drin sind. Sie haben dort einen Computer oder ein iPad drin. Aber die anderen, die müssen sich irgendwo auf der Raumstation ein Plätzchen suchen. Das heißt, in der Schwerelosigkeit ist das nicht schwierig. Man klettert sich irgendwo an eine Wand, damit man nicht wegschwebt in der Nacht. Aber das ist dann der Schlafplatz und das ist nicht besonders komfortabel. Und davon sind jetzt eben 12 Leute auf der ISS, obwohl sie eigentlich nur für 6 oder 7 Leute ausgelegt ist. Und das ist schon eine Situation, die außergewöhnlich ist und damit müssen sie jetzt erstmal zurechtkommen. Okay.
Aber was ich nicht ganz verstehe, also bei diesem Dichtestress jetzt und diesen mangelnden Schlafplätzen, warum holt man die beiden nicht früher ab oder organisiert das jetzt?
Es ist immer eine Frage, womit zurückholen? Das Starliner-Raumschiff von Boeing hat jetzt erstmal keine Freigabe, nachdem der Testflug jetzt nicht ganz so funktioniert hat. Und ein anderes Raumschiff hochzuschicken, um die beiden runterzuholen, das wäre extrem teuer. Was man jetzt macht, ist, dass man ein Raumschiff hochschickt, aber nicht mit einer Besatzung von 4 Astronauten, sondern nur von 2 Astronauten.
Genau, und das ist mittlerweile ja passiert.
Ja, genau.
Die beiden sind kürzlich oben angekommen.
Ja, genau. Die sind inzwischen bei der ISS gelandet. Und die bleiben dann aber wie vorgesehen 6 Monate auf der Internationalen Raumstation. Und so hat man auch dafür gesorgt, dass dieser ganze Plan, man muss sich das ja vorstellen, diese Experimente müssen weiter betreut werden. Und das wird alles minutiös geplant, dass dann auch genug Leute dort sind. Und deswegen hat man sich, glaube ich, für diese Möglichkeit entschieden. Butch und Sunny werden zur Besatzung von diesem neuen Raumschiff und fliegen dann in 6 Monaten auch mit diesem Raumschiff dann zur Erde zurück.
Okay. Das wird im Februar 2025 sein. Frühestens.
Voraussichtlich.
Voraussichtlich. Ja. Also dann kommen die beiden Astronauten wieder runter, ausgerechnet aber mit einem Raumschiff vom Konkurrenten SpaceX. Was bedeutet das jetzt für Boeing?
Ja, das ist natürlich ein Gesichtsverlust für Boeing. SpaceX fliegt regelmäßig inzwischen zur Internationalen Raumstation, Boeing nicht. Und bisher ist nicht entschieden, ob sie jetzt diesen Testflug wiederholen müssen, ob der als Erfolg, Teilerfolg oder als Misserfolg gewertet wird. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten herausstellen. Und es ist vor allem auch ein finanzielles Problem. Boeing hat schon jetzt mehr als 1,6 Milliarden Dollar in diesen Test dieses Raumschiffs investiert. Und im Moment weiß man nicht, ob sie bei der Stange bleiben oder ob sie abspringen. Mhm. Boeing war der Ansicht, dass die 2 durchaus mit dem Starliner-Raumschiff zur Erde hätten zurückfliegen sollen oder können. Und die NASA fand das aber zu riskant und es muss da irgendwie härtere Auseinandersetzungen gegeben haben zwischen Boeing und der NASA. Und letztendlich hat sich aber die NASA durchgesetzt und gesagt, wir können dieses Risiko nicht eingehen. Und hat entschieden, dass die beiden dort oben bleiben. Mhm. Und das ist sicherlich auch die richtige Entscheidung gewesen. Man kann sich jetzt im Nachhinein natürlich fragen, dieses Raumschiff ist sicher gelandet. Das wäre auch mit den beiden sicher gelandet. War die NASA also zu vorsichtig? Aber man muss sich nur mal ausmalen, was passiert wäre, wenn die beiden dort drin gesessen hätten und das Ding wäre in der Atmosphäre verglüht. Mhm. Als NASA ist hier gar keine andere Möglichkeit geblieben, als diese Entscheidung zu treffen.
Also dann drücken wir Sunny und Butch die Daumen, dass sie die Monate gut überstehen, keinen Weltraumblues bekommen und dass es keine Notfälle auf der ISS gibt. Bis dann. Ich danke dir, lieber Christian, für deinen Besuch im Studio.
Danke auch.
Das war unser Akzent mit Wissenschaftsredaktor Christian Speicher. Mein Name Marlin Oehler. Bis bald.